Deutschlandradio Kultur. New Work. Wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Herzlich willkommen zum Podcast von Deutschlandradio Kultur. New Work, wie wir in Zukunft arbeiten werden, heißt er. Und mein Name ist Inga Höldmann. Die Digitalisierung stellt unsere gesamte Arbeitswelt auf den Kopf. Sie wandelt sich grundlegend. Und in diesem Prozess ist nur eines klar. In Zukunft werden wir anders arbeiten als heute. Auch die Rolle der Führungskräfte wird sich dramatisch verändern. Sie werden in Zukunft andere Eigenschaften brauchen und ein anderes Selbstverständnis mitbringen müssen. Um diesen Wandel unserer Arbeitswelt geht es in diesem Podcast. In jeder Folge greife ich einen Aspekt aus diesem großen Themenfeld heraus und beleuchte ihn zusammen mit meinen Gesprächspartnern. Natürlich gibt es bei Dark Horse einen Kicker. Der Kicker ist das Erste, worauf der Blick fällt, wenn man das weitläufige Büroloft in Kreuzberg betritt. Dahinter eröffnet sich viel Raum. Am Kopfende des Raumes steht eine lange Küchenzeile. Viel Raum hat man hier, Raum zum Reden, Nachdenken, gemeinsam Essen und ja auch das gemeinsam Leben. Dark Horse ist eine Design-Thinking-Agentur, die Innovationsberatung für Unternehmen macht. Und Dark Horse ist eine ganz besonders spannende Agentur. Das Gründerteam besteht aus 30 Personen. Die 30 haben gemeinsam gegründet und sind bis heute gleichberechtigt am Unternehmen und an allen Entscheidungen beteiligt. Als sie sich gründeten und gemeinsam darüber nachdachten, wie sie sich organisieren wollen, stießen sie schließlich auf Klöster und deren Konzept von Mönchen und Pilgern und einigten sich auf eine ganz besondere Art und Weise, miteinander zu arbeiten.
Das haben wir uns abgeguckt und haben es eben analog übertragen auf uns. Und dann gibt es eben jetzt die Mönche, die fest bei Dark Horse sich involvieren, die ein festes Commitment auch haben. Das waren ursprünglich mal 2 Tage, jetzt ist es sehr flexibel zwischen 3 und 5 Tagen die Woche. Und dann gibt es die Pilger, die eben kein festes Commitment haben, aber projektbasiert jederzeit dazukommen können und auch bei Entscheidungen involviert werden, wenn es um interne Entscheidungen geht.
Erzählt Manuel Ott, einer der Gründer. Dass das funktioniert, beweist Dark Horse nun schon seit 7 Jahren. Einmal im Jahr haben sie ihren Commitment Day, wo sie darüber sprechen, welche Rolle jeder in Zukunft einnimmt und wie viel er oder sie für Dark Horse arbeiten möchte. An diesem Tag sprechen sie auch darüber, ob das Konzept noch für ihre Bedürfnisse angemessen ist oder nicht.
Es funktioniert natürlich, weil wir uns sehr gut kennen, weil wir Vertrauen zueinander haben und weil wir alle als Gründer ein großes Interesse an dem Unternehmenserfolg haben.
Der Schlüssel ist also Eigenverantwortung und Vertrauen im Team. Und es ist eine Entwicklung, die nicht aufhört.
Es ist immer ein persönlicher Lernprozess damit verbunden. Ich glaube, es gibt immer Täler, durch die die Einzelpersonen auch durch müssen, dass man natürlich viel mehr Verantwortung übernimmt und gleichzeitig aber auch viel mehr Freiheiten hat. Und damit können nicht alle gleich sofort umgehen, sondern es ist natürlich was man teilweise auch erst lernen muss oder was eben teilweise auch sehr voraussetzungsvoll ist an die Persönlichkeitsentwicklung.
Christian Weinke gehört wie Manuel von Anfang an zu Dark Horse. Er hat bisher vornehmlich als Mönch gearbeitet und fühlt sich sehr wohl in dieser Struktur. Auf andere Unternehmen übertragen kann man sie aber trotzdem nicht einfach so.
Also Unternehmen kommen zu uns und sagen, ja, welche Format habt ihr denn? Oder was vom Format kennt ihr aus einem anderen Unternehmen, was ihr bei uns auch anwenden könntet? Und ich halte diese Art von Denkweise generell für falsch, weil Formate entwickeln sich für mich aus dem Kontext. Das heißt, ich überlege mir erst, okay, was will ich eigentlich erreichen? Dann schaue ich mit dem Unternehmen, was haben wir eigentlich für Rahmenbedingungen zur Verfügung? Überlege mir dann ein Format, wie ich gemeinsam mit diesen Rahmenbedingungen, mit dem, was ich dort vorfinde, die Ziele erreichen kann, die ich erreichen möchte. Dementsprechend glaube ich nicht daran, dass man Formate übertragen kann.
Christian schätzt seine Freiheit und er nutzt sie auch, um ein bisschen mit seiner Arbeitswoche herum zu experimentieren.
Mein eigenes persönliches Projekt gerade ist, dass ich versuche, mein Wochenende anstatt Samstag und Sonntag von Freitag auf Samstag zu legen. Ich bin mal gespannt, ob ich das längerfristig hinkriege, das mal ein paar Monate auszuprobieren und zu schauen, was das mit meiner Freizeitgestaltung macht, zu schauen, wie das auch dann wieder rückwirkt auf mein Arbeiten.
In dieser Folge habe ich Jong Hong Oh von Dark Horse zu Gast. Schön, dass du da bist, Jong.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist gerade Mönch, Jong. Wie gestaltest du das für dich?
Wie gestalte ich das für mich? Eigentlich ganz klassisch. Ich habe so einen üblichen Tagesablauf. Ich gehe morgens ins Büro, habe einen Haufen Arbeit zu tun und gehe danach wieder nach Hause. Manchmal nehme ich sogar ein bisschen Arbeit mit. Also ist jetzt so in dem Sinne nicht ungewöhnlich. Ich glaube, was interessanter ist, dass ich mir das relativ frei gestalten kann. Auch wann ich komme oder gehe. Ich kann auch einfach persönlich spontan entscheiden, heute arbeite ich lieber zu Hause. Es gibt aber natürlich auch Termine, da muss ich einfach im Büro sein. Und natürlich ist es für uns immer generell schön, wenn Leute im Büro da sind, einfach auch, weil es einfacher ist, sich auszutauschen.
Wie viele Stunden arbeitest du? Arbeitest du Vollzeit oder wie organisierst du das für dich?
Ja, ich arbeite zurzeit Vollzeit, wenn man von Vollzeit sprechen kann, in dem Sinne. Meist bin ich zwischen 9 und 10 im Büro, je nachdem, wie früh der erste Termin ist oder wie dringend Dinge abgearbeitet werden müssen. Und dann sind das schon oft so bis 5, 6, je nachdem, wie viel ich zu tun habe und auch ein bisschen, wie viel Lust ich habe. Also es gibt auch Tage, wo ich dann spontan entscheide, heute ist das Wetter doch recht schön, ich gehe mal doch ein bisschen früher nach Hause.
Und kannst du benennen, wie viel Urlaub du machst? Also achtest du darauf, dass du sagst, ich mache mindestens 4 Wochen Urlaub im Jahr oder mir ist es total wichtig, mindestens 8 Wochen im Jahr Urlaub zu machen oder 3 Monate vielleicht sogar?
Ja, also wir haben da auch die Regel, dass wir 8 Wochen Urlaub nehmen können. Das muss jeder sich selber einteilen und auch frühzeitig ankündigen, wenn wir längere Urlaubs machen, also so ab 4 Wochen, damit wir einfach auch ein bisschen planen können. Ich habe in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Reisen für mich wieder entdeckt sozusagen. Daher finde ich das auch persönlich relativ wichtig, da auch mal nicht nur auszuspannen, sondern auch mal andere Dinge zu sehen.
Wir haben es gerade gehört, ihr habt euch im Klosterumfeld umgeschaut, als ihr diese Arbeitsweise entwickelt habt. Wie kommt man denn darauf, ausgerechnet irgendwie in Klöster zu schauen? Also das ist ja jetzt nicht besonders naheliegend.
Wir haben damals am Hasso-Plattner-Institut uns kennengelernt und gemeinsam arbeiten gelernt. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir beschlossen haben, das fortzusetzen. Und da haben wir dann geguckt, wenn wir schon die Chance haben, uns selber zu organisieren, was für ein Aspekt ist uns besonders wichtig? Und da kam auch relativ schnell das Thema Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man über den Ansatz dann überlegt, okay, was gibt es denn da draußen für Gemeinschaftsmodelle, die funktionieren? Dann kommt man irgendwann in der Recherche auch auf Klostermodelle sozusagen. Und das hat uns besonders gut gefallen, weil wir halt eben diesen Gemeinschaftsaspekt sowohl bei Leuten, die sich committen, als auch Leute, die sich weniger committen, also sprich Mönche, die im Unternehmen aktiv sind und Leute, die beschlossen haben, ich möchte jetzt gern erstmal etwas anderes machen, dass diese Leute dann trotzdem als Gruppe zusammenbleiben, ohne dass man Leute ausschließen muss, weil sie einfach gerade für die nächsten Jahre entschieden haben, ich möchte jetzt gerne an meiner Promotion arbeiten oder ich möchte gerne ins Ausland.
Wenn alle sich entscheiden würden, dass sie jetzt Pilger sind, was ja theoretisch passieren könnte, gibt es Dark Horse dann nicht mehr oder wie würdet ihr damit umgehen?
Das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir uns soweit eigentlich noch nicht gestellt, weil das bisher nicht mal ansatzweise auftrat. Umgekehrt haben wir uns auch die Frage gestellt, was wäre, wenn alle plötzlich zurückkommen und alle Mönche werden wollen. Ich sag's mal so, wir beschäftigen uns oft mit diesen extremen Problemen erst dann, wenn sie wirklich auftreten. Also wenn es dann akut wird. So, wir könnten natürlich uns jetzt im Vorfeld viele Gedanken dazu machen, uns austauschen und wahrscheinlich auch diverse Workshops dazu intern machen, aber letztendlich ist das eine hypothetische Fragestellung tatsächlich, die sich für uns so gar nicht stellt. Ich glaube, wir werden immer Leute haben, die sagen werden, ich möchte jetzt was machen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, ich möchte jetzt irgendwie draußen die Welt erkunden. Das liegt einfach daran, dass wir relativ divers sind. Also wir haben, obwohl wir relativ homogen wirken, teilweise sehr konträre Meinungen, was bezüglich gewisser Punkte angeht.
Wie divers seid ihr? Also was so Männlein, Weiblein, Alter, Hintergrund und so weiter angeht?
Vom Alter relativ homogen. Ich würde sagen, mittlerweile bewegen wir uns in dem Rahmen von 32 bis 40. 1/3 Frauen, 2/3 Kerle. Wir sind alles Deutsche. Es gibt so wenige mit einem Migrationshintergrund, so wie ich. Aber im Kern sind es eigentlich alles Deutsche.
Wie stellt ihr denn intern die Kommunikation und den Informationsfluss sicher? Gerade auch in Richtung der Pilger, die ja im Alltag gar nicht dabei sein können.
Also ich glaube, bei so einem ungewöhnlichen Organisationsmodell muss man sich klar machen, wir haben einen deutlich erhöhten Informationsaufwand und dass das nicht nur einseitig funktionieren kann, sondern in beide Richtungen funktionieren muss. Das Grundprinzip ist so ein bisschen bei uns Push and Pull. Das heißt, jeder muss Informationen zur Verfügung stellen, sei es jetzt über aktuelle Projekte, die wir arbeiten, über Learnings, die er gemacht hat, vielleicht einfach auch gewisse Dokumente. Und gleichzeitig hat aber auch jeder sozusagen die Pflicht, die selber zu holen. Bei den Pilgern ist es so, dass wir da auch gewisse Schnittstellen zur Verfügung haben, um die regelmäßig zu informieren und die dann auch zu größeren Veranstaltungen, also wenn wir so ein Jahrestreffen haben, auch immer wieder einladen, damit sie die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Generell können die aber jedes Mal, wenn sie auch in Berlin sind, in der Nähe und Zeit haben und Lust, natürlich auch bei uns einfach im Büro vorbeischauen und sich.
Da wird eine Runde Kicker gespielt.
Ja, auch. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, Leistungsgefälle doch ein bisschen größer.
Wir sollten nochmal auf dieses Mindset eingehen, weil ich habe das Gefühl, dass es bei euch vor allem darum geht, eine bestimmte Geisteshaltung, so nenne ich es mal, anzunehmen. Also diese Geisteshaltung, mit der ihr an eure Projekte rangeht. mit der ihr an Problemstellungen rangeht. Und das ist ja auch dieselbe Geisteshaltung, mit der ihr euch selber intern organisiert. Vielleicht kannst du dieses Mindset nochmal benennen oder charakterisieren.
Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, nicht sagen, dass es ein typisches Design Thinking Mindset ist. Also es gibt auch Leute, die nie was von Design Thinking vielleicht gehört haben, aber genauso ticken. Ja, umgekehrt ist es auffällig, dass viele mit so einem bestimmten Mindset kommen, die Design Thinking machen. Dazu zählt eine gewisse Offenheit, sich neuen Dingen zu öffnen, einfach Dinge auch auszuprobieren und auch eine gewisse Hands-on-Mentalität, also Dinge nicht erst ganz lange zu planen, sondern auch mal einfach schnell auszuprobieren, um ein Ergebnis zu bekommen. Das wird sehr schön in diesem Ansatz Design Thinking kanalisiert und ausgenutzt, bewusst auch ausgenutzt, ohne jetzt lange darüber dann irgendwie Pläne zu machen und das im ersten Wurf gleich perfekt zu machen.
Aber eben auch verbunden damit der Wunsch und der Wille, es auch immer wieder anzupassen. Also nicht zu sagen, das haben wir uns jetzt so überlegt und jetzt machen wir das, sondern auch immer wieder reinzugehen und zu sagen, okay, ist es das noch wirklich?
Exakt. Also natürlich dann immer mit der Prämisse, erstmal lieber ein schnelles, grobes Ergebnis bekommen, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehe und dann weiterzuarbeiten, als lange zu planen und dann den perfekten Wurf auf einmal zu machen. Davon muss man sich auch verabschieden, von dieser Haltung, das gleich perfekt zu machen. Ich kenne das von mir persönlich, ich neige auch eher dazu, lange zu planen und dann Dinge irgendwie umzusetzen und dann ist man ja doch oft so ein bisschen erschrocken, naja, das ist ja dann doch sehr aufwendig, als dann wirklich das mal kurz auszuprobieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man lernt, iterativ sich Dingen anzunähern. Also bewusst auch Fehler vielleicht in Kauf zu nehmen, daraus bewusst zu lernen, um dann sich einfach in kleineren Schritten der richtigen oder der endlichen Lösung dann anzunähern.
Wie schafft ihr es, dass dann im Alltag nicht doch Hierarchien oder Grüppchen entstehen bei euch?
Ich persönlich denke, dass immer wenn Leute zusammenkommen, automatisch informelle Hierarchien entstehen. Also sei es jetzt durch Expertise, in einigen Kulturen durch Seniorität, Alter, durch die Ausbildung, die man vielleicht hat. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Was man versuchen muss, ist auf jeden Fall, sich dessen bewusst sein und diese immer wieder versuchen aufzubrechen. Und das kann man ganz unterschiedlich machen. Wir haben das zum Beispiel durch Rotation gemacht, dass dann Leute, die dann gewisse interne Aufgaben hatten, auch sich abwechseln, damit jeder zum Beispiel einfach mal in diese Lage kommt, auch zu merken, wie das ist, wenn alle anderen nicht ihre Kaffeetassen zum Beispiel, ganz triviales Beispiel, abräumen. Dann wird man hoffentlich auch selber merken, wie, ja, nicht so toll das ist. Rotation ist so ein Prinzip, was wir versuchen anzuwenden. Wir haben auch so ein genanntes Eimerprinzip, was auch so eine Art Mischrotation ist. Das heißt, Projekte, die dann Folgeprojekte haben, werden dann teilweise mit neuen Leuten besetzt, einfach um auch dieses Wissen dann weiterzutragen in die Köpfe der Leute und nicht nur bei Einzelnen, sozusagen damit kein Silo-Expertentum entsteht. Wir haben dann auch solche Sachen wie Strategietage oder P-Days, sogenannte Presentation Days, wo Leute einfach ihre Learnings dann teilen. Darüber hinaus habe ich immer die Möglichkeit, einen Kollegen anzuhauen. Manuel, du hast auch das Projekt gemacht. Nenn mir mal kurz so in 5 Minuten, wenn du gerade Zeit hast, die größten Learnings und die größten Gefahren, die du da festgestellt hast. So, das gibt's auch immer.
Also man kann sagen, dass eure Arbeitsweise darauf fußt, dass ihr immer wieder in den Dialog reingeht, immer wieder diesen Prozess neu anstoßt und euch aber auch damit abgefunden habt, dass es einfach ongoing work ist sozusagen. Also es ist andauernde Arbeit, ihr habt keine Prozesse, wo man halt irgendwie sagen kann, okay, der hat sich für uns bewährt, das machen wir jetzt so.
Generell verändern wir Dinge nur, wenn jemand unzufrieden ist. Also ein Prozess, der sich bewährt hat, der wird nicht einfach automatisch verändert, weil wir glauben, der muss besser gemacht werden, sondern der hat sich dann bewährt. So, und wenn irgendwann aber der Punkt kommt, wo jemand sagt, nee, das könnte man besser machen, dann gibt's natürlich auch den Vorschlag, Leute, ich sehe öfters, dass wir dieses Problem haben, wir können es vielleicht so machen, lasst uns das ausprobieren. So, und das passiert dann teilweise auch, dass Dinge sich bewähren, von denen wir vorher nicht geglaubt haben, dass sie funktionieren, einfach weil wir sie nur ausprobieren.
Wie geht ihr mit Konflikten um?
Ich glaube, was wir anders machen, ist, dass wir sie versuchen, schneller zu lösen. Also wir haben auch Konflikte, das ist ganz normal, teilweise auch sehr heftige, also da fetzt es sich auch bei uns. Wir haben internen Leute, die haben das sogenannte Bauchamt. Die sollen so ein bisschen immer die Stimmung gucken, wie es generell bei den Leuten ist und ob es dann auch Konflikte zwischen unterschiedlichen Leuten gibt und diese dann direkt ansprechen. So, natürlich kann es auch passieren, dass man gerade mit dem, der das Bauchamt hat, auch mal einen Streit hat. Das heißt, wir haben mehrere Leute, also dass man eine andere Person hat, die man ansprechen kann, beziehungsweise dass die dann versucht, so ein bisschen zu intervenieren oder den Mediator zu spielen.
Wo stößt denn diese Arbeitsweise an seine Grenzen? Weil das ist ja schon was, was zusätzliche Arbeit mitbringt, viel drüber nachdenken. Wo sind Schwierigkeiten bei euch, für euch im Alltag, gerade mit dieser Arbeitsweise?
Wenn wir sehr viel unterwegs sind, also sehr, sehr zersplittert, weil wir gerade sehr viel in Projekten unterwegs sind und dann verteilt sind, also dezentralisiert. Es ist enorm wichtig, glauben wir, dass man immer wieder auch einfach die Leute direkt trifft. Und dafür haben wir auch ein Büro, dafür haben wir auch Jurfix, wo es Möglichkeiten gibt, sich mit anderen auszutauschen. Und es hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile, wenn jemand sehr lange woanders für einen Kunden arbeiten muss. Wo wir auch gemerkt haben, war, dass wir nicht so klassisch wachsen können wie andere, weil es uns wichtig ist, dass jeder, der neu dazukommt, auch Teil von dem Gesamten wird. Nun waren wir sehr lange eine geschlossene Gruppe, muss man sagen. Das birgt natürlich Konflikte in sich. Das heißt, Leute, die neu dazukommen, merken, oh, da ist eine Gruppe, die kennt sich seit Jahren. Wie kann ich da Anschluss finden? Wie komme ich dazu? Und umgekehrt aber auch so, wir haben das Ding jetzt schon seit 7 Jahren aufgebaut. Und dann kommt jemand, der soll auf einmal die gleichen Rechte haben wie ich. Fühlt sich emotional ein bisschen komisch an.
Spannend. Wenn man eure Art und Weise, zusammenzuarbeiten, auf andere Unternehmen übertragen wollen würde, würde das funktionieren?
Ich glaube nur in Teilen. Aber ich glaube, gewisse Mechanismen, die sich bei uns im Alltag einfach bewährt haben, kann man teilweise in klassische Organisationsstrukturen übertragen. Also wie treffe ich zum Beispiel mit einer großen Gruppe Entscheidungen gemeinsam, sodass jeder das Gefühl hat, er darf daran partizipieren, seine Stimme ist auch was wert, ohne dass das Ganze zu träge wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man innerhalb von Projektteams dann stärker auch arbeiten tut wie wir, ohne dass klassische Rollen in dem Sinne vergeben sind. Wer ist Projektmanager? Wer steuert das? Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch Schnittstellen schaffen zum Management, damit die an den Ergebnissen teilhaben können. Einiges funktioniert, aber nicht alles. Ich würde auch nicht sagen, macht das automatisch 1:1, sondern man muss immer, glaube ich, so ein bisschen gucken, wie tickt die Organisation, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es ist auch nicht für jeden geeignet. Also diese Art von Arbeitsweise erfordert auch ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch gegenüber den anderen. Und das will nicht jeder. Es gibt Leute, die sagen, ich komme, fange um 8 an, höre um 5 Uhr auf und dann will ich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. Und nicht jeder braucht so ein Umfeld, wo er so sich ausleben muss. Also es hängt so ein bisschen auch vom Framework ab, den ich dann von meiner Tätigkeit habe, als auch von den Willen, den ich dann möchte.
Also wir sehen, ihr habt für euch eine Art und Weise gefunden, zusammenzuarbeiten, die für euch wunderbar funktioniert, in der wahrscheinlich auch viel Wahres und viel Gutes irgendwie drinsteckt. Aber die Frage ist halt immer, inwieweit wäre das auch für ein anderes Unternehmen was? Oder inwieweit ist es einfach nur ein bestimmtes Mindset, das man sich ausleihen kann von euch sozusagen, um seine Organisation umzubauen? Danke, dass du bei mir im Studio warst, John. Das war John Hong-U von Dark Horse, einer Design-Thinking-Agentur in Berlin-Kreuzberg. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es neben 9to5 noch so gibt und warum das eine ziemlich gute Idee ist. Vielen Dank.
Vielen Dank.